möchte auch meinerseits alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Wir lesen miteinander Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20. Da steht, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. In diesem Text wird uns gesagt, dass Jesus in uns lebt. Darum ist die erste Frage, die wir miteinander anschauen wollen, wie kommt denn Jesus in mein Leben hinein, dass er nachher in mir leben kann. Wir haben zu beachten, dass wir von Natur aus Sünder sind. Und als Sünder trennt sie von Gott, weil Gott in seiner Heiligkeit und in seiner Gerechtigkeit ein Nein hat zur Sünde. Eigentlich sind wir von Natur aus verloren. Aber Gott hat sich sehr unendlich grosse Liebe über uns Menschen erbarmt und hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt. Und Jesus war bereit, nach einem sündlosen Leben alle Sünden von uns Menschen auf sich zu nehmen. Und ist anschliessend gestorben am Kreuz von Golgatha. Dort hat er das Gericht, das wir hätten müssen tragen, stellvertretend über sich gegeben. Und der Jesus, der dort am Kreuz gestorben ist für uns, ist am dritten Tag auferstanden. Er lebt heute. Und jetzt macht er allen Menschen das Angebot und sagt, ich vergebe dir deine Sünde und ich schenke dir ein neues Leben. Eigentlich ist das grösste Angebot, das die Menschen je hören können auf dieser Erde. Ich kann manchmal nicht verstehen, dass man irgendwo nicht auf das hört. Dass Gott uns Menschen sagt, ich vergebe dir die ganze Lebensschuld und ich schenke dir ein neues, ewiges Leben. Es liegt nachher an uns Menschen, die beiden Geschenke anzunehmen. Eigentlich haben wir Menschen gern Geschenke. Also, muss ich wohl. Und eigentlich ist es eigentlich gar nicht so etwas Gewaltiges, dass wir Geschenke so annehmen. Wenn es um Irdisches geht, sagen wir um finanzielle Sachen, würde man sofort solche Geschenke annehmen. Aber hier geht es um viel mehr als um eine Million. Viel mehr als etwas Irdisches, wo Gott sagt, ich vergebe dir die Sünde. Bitte nimm das an. Und wie nehmen wir jetzt die Geschenke an? Die Geschenke nehmen wir so an, dass wir unsere Sünden Jesus bekennen. Und Jesus vergibt uns die Sünden. So steht es in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also ich bringe ihm meine Lebensschuld und er vergibt mir sie. Und dann darf ich sagen, Herr Jesus, du verstandiger Herr, komm du jetzt in mein Leben. Und Jesus kommt durch den Heiligen Geist, den er mit dem Vater zusammen auf die Erde geschickt hat, an Pfingsten, kommt Jesus in mein Leben rein. Man muss sich das mal vorstellen. Der ewige Schöpfer Himmels und der Erde nimmt in mir Wohnung. Ich bin jeden Tag zutiefst berührt und bewegt, dass der ewig heilige Gott im Armin Murhofer Wohnung genommen hat. Eigentlich etwas Unwahrscheinliches, dass Gott sich so tief abneigt und in uns Menschen Wohnung nimmt. Also wenn kommt Jesus in mein Leben? Dann, wenn ich ihm die Sünde bringe und ihn bewusst in mein Leben aufnehme. Und ich möchte euch mal fragen, könnt ihr sagen, Jesus ist auch in meinem Leben? Jetzt, was bedeutet das für uns, wenn Jesus in unser Leben hineingekommen ist? Wenn Jesus in unser Leben hineingekommen ist, bedeutet das, dass wir mal eine Vergebung von der Sünde dürfen haben. Und dass die Bindung an die Sünde in unserem Leben gebrochen ist. Das heisst, wir sind erlöst. Das ist eigentlich ein Wunder. Wenn Jesus in mein Leben kommt, löst er mich von jeglicher Bindung an die Sünde. Also jede Sucht in meinem Leben ist gebrochen. Ich habe schon viele Gläubige gesehen, die haben gesagt, Armin, ich hätte so gern, dass ich frei werden könnte von der oder der Sucht. Sagen ich, wie Jesus in dir lebt und du gibst ihm das Herrschaftsrecht, bist du frei. Ein Wunder. Und weiter ist es so, wenn Jesus in mein Leben kommt, in dem Augenblick, wo er in mein Leben kommt, erlebe ich eine Wiedergeburt. So lehrt die Heilige Schrift. Ich bekomme ein nigu-nagu neues Leben. Ein neues, ewiges Leben. Und ich werde ein Kind vom Allerhöchsten. In dem Augenblick, also wo Jesus in mein Leben kommt, ist es so, dass ich von jetzt an mit Gott Gemeinschaft haben kann, weil ich sein Kind bin. Wir hatten drei Kinder, wir haben noch immer drei Kinder, aber sie sind aber leider rausgeflogen. Aber nur geborene Kinder können mit den Eltern Kontakt haben, das habt ihr ja schon gemerkt. Und genau so ist das bei Gott auch. Nur dann, wenn wir eine Wiedergeburt erlebt haben, können wir mit Gott Kontakt haben. Jetzt sind wir seine Kinder. Und in der Heiligen Schrift steht, dass Gott uns lieb hat, weil wir seine Kinder sind. Eigentlich wunderbar, was ihr Gott sagt. Und weiter, durch die Wiedergeburt sind wir hineingeboren worden ins ewige Reich Gottes. Das heisst, im Augenblick der Wiedergeburt ist mein Name ins Buch des Lebens eingeschrieben worden. Wir wissen ja, wenn das Kind geboren wird, wird es ins Zivilstandsamtregister eingetragen. Wenn unsere Kinder sind dort eingetragen worden. Und genauso ist, wenn ich eine Wiedergeburt erlebe, werde ich ins Zivilregister vom Himmel eingetragen, ins Buch des Lebens. Das heisst, mein Bürgerrecht ist jetzt im Himmel. Ich bin wohl hier auf dieser Erde noch ein paar Jahre unterwegs, aber meine eigentliche Heimat ist der Himmel. Dort habe ich das Bürgerrecht. Dort gehe ich mal her. Und wenn ich sterbe, wird man meinen Namen sehen im Buch des Lebens und wird mich im ewigen Reich Gottes herzlich willkommen heißen und sagen, Armin, den man schon lange kennt. Ist doch wunderbar. Ich werde mal einmal heimgehen in die obere ewige Heimat, weil mein Name im Buch des Lebens ist. Und ich möchte mal fragen, kann ich mir sagen, mein Bürgerrecht ist im Himmel? Dort gehe ich her. Ich habe Bekehrung und ich habe Wiedergeburt erlebt und darum habe ich einen offenen Himmel, mal wenn ich sterbe. Es ist doch enorm mühsam, wenn man nicht recht weiß, was passiert, wenn ich sterbe. Und weiter ist es so, dass der Jesus, der in mein Leben hineingekommen ist, in dem Augenblick, wo er in mein Leben hineingekommen ist, mir seine Gerechtigkeit geschenkt hat. Also wie ein neues Kleid, wo er mir einfach gesagt hat, Armin, ich nehme dir die Sünde weg und schenke dir meine Gerechtigkeit. Von jetzt an bist du gerecht vor Gott. Gott schaut mich so an, wie Jesus in mir innen ist, als hätte ich nie eine Sünde begangen, noch je in meinem Leben. Das ist eigentlich ein Wunder. Das ist, weil Jesus in mir Wohnung genommen hat. Und noch etwas macht Jesus. In dem Augenblick, wo er in mein Leben kommt, packt er mich und fügt mich in die Gemeinde Jesu ein. Er fragt mich nicht, möchtest du eigentlich auch zur Gemeinde Jesu gehören, sondern er macht es gerade. Ich muss nachher noch mal äußerlich irgendwie eine Gemeinde finden, wo ich mich dazu halten kann. Aber ich werde im Augenblick von der Wiedergeburt eingefügt in die Gemeinde Jesu. Ich bin von jetzt an ein Glied am Leib Jesu Christi. Ja, noch einfach nur staunen. Was wir durch Christus alles überkommen haben, das erfüllt uns mit einer riesen Dankbarkeit und einer grossen Freudigkeit. Das ist uns alles geschenkt in Jesus. Aber jetzt steht hier etwas Interessantes. Wenn Jesus in unser Leben gekommen ist, uns derart reich beschenkt hat, hat er einen Wunsch. Ich lese es noch einmal vor. Es steht hier, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn Jesus in mein Leben hineinkommt, möchte er mein Leben leben. Er möchte in mir aktiv sein. Er möchte nicht einfach in mir in ein Foto Platz nehmen und nachher ab und zu gehe ich zu Jesus und sage, gefällt es dir noch bei mir? Nein. Er möchte bei mein Leben aktiv bestimmen. Christus lebt in mir. Das heisst nicht, Christus schläft in mir, lebt in mir. Also er ist ganz aktiv. Er möchte also mein Leben prägen. Nun, wenn Jesus Christus in mir lebt, was ist denn das, was er möchte? Was möchte er genau? Das, was er möchte, ist, dass wir das, was wir in der Bibel lesen, in unserem Alltag umsetzen. Denn das ist das Wort von Gott an uns Menschen. Und wir wollen das nicht nur intellektuell, wissensmässig bejahen, sondern wir sollen das auch aktiv, praktisch im Alltag umsetzen. Und jetzt ist das eigentlich ein Wunder. Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes. Das könnt ihr nachlesen in der Offenbarung. Er trägt einen grossen Gurt und dort steht das Wort Gottes. Oder ihr könnt auch den Anfang vom Johannesevangelium lesen. Da steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das heisst, Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Und er hilft mir, das geschriebene Wort Gottes umzusetzen. Also, übrigens sind die beiden Worte identisch, nur dass ihr das wisst. Darum darf man nicht Bibelkritik üben. Das lebendige Wort Gottes und das geschriebene Wort Gottes sind identisch. Und das lebendige Wort Gottes hilft mir jetzt, das geschriebene Wort Gottes umzusetzen. Da werde ich sagen, aber es ist ein dickes Buch. Wie soll ich das alles umsetzen? Und wie das ist, es gibt ja sehr begabte Leute, die können das Zeug zusammenfassen. Und Jesus hat das, was die Bibel möchte von uns, enorm kurz und knapp und gut zusammengefasst. Ich lese es euch mal vor. Es steht in Matthäus 22, 37 bis 40. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So, das habe ich gesagt, was soll ich machen? Das soll ich Gott lieben oder andere lieben. Es ist schon gäbig, dass man das so zusammenfassen kann. Also, das ist eigentlich das, was Jesus durch mich möchte umsetzen. Dass ich Gott liebe und dem Nächsten, wo Gott in mein Leben gestellt hat, mit Liebe begegnen. Also, das Erste, was mir soll, ist Gott lieben. Im Grunde genommen ist unsere Liebe zu Gott eine Antwort auf seine Liebe zu uns. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat mir die Sünden vergeben. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Er hat mir das himmlische Bürgerrecht geschenkt. Und jetzt weckt das in mir eine Liebe zu Gott. Das ist eigentlich wunderbar, aber dass die Liebe so umfassend ist, dass es das ganze Herz ausfüllt, der ganze Verstand mit einbezogen ist, brauche ich den innenwohnenden Christus, der mir hilft, dass ich Gott immer wieder bis ins Tiefste hinein lieb haben kann. Nun, wie zeigt sich denn meine Liebe zu Gott? Also wie sieht das ganz praktisch aus? Man könnte es ja mal fragen, ich habe ja auch eine Frau, Christine heisst die, wie sieht meine Liebe zu der Christine aus? Ganz einfach, ich rede mit ihr. Also aus ihm nicht mehr und zwischen. Und wir haben Gemeinschaft miteinander. Also Liebe zeigt sich im Gespräch. So zeigt sich Liebe. Also, ja, katastrophal, wenn ihr zusammen würdet leben und nicht mehr reden zusammen. Katastrophe. Es gibt ja so Leute, die das manchmal machen. Und Liebe zu Gott heisst, ich höre mal einmal auf seine Stimme. Das heisst, ich lese die Bibel. Das ist Liebe zu Gott. Weil ich weiss, durch das Buch redet Gott zu mir. Wir müssen nicht die Bibel lesen, wir dürfen die Bibel lesen. Also ich muss nicht mit der Christine reden. Ich habe heute Morgen schon mit ihr geredet. Und denkt, oh, jetzt muss ich wieder mit ihr reden. Nein. Es hat mir geredet. Also, das, ich habe es einfach gern, kann man lang. Ja, das geht gar nicht anders. Also, und genauso wie wir Gott gern haben, weil er uns viel bedeutet, ist doch sonnenklar, dass wir auf seine Stimme hören wollen. Es freut uns, dass er mit uns reden. Ich mache es so, ich lese einfach jeden Tag ein Kapitel aus der Bibel. Das geht 3,5 Jahre, dann geht man durch die Bibel durch. Und dann fährt man wieder voran, 3,5 Jahre. Das mache ich jetzt 16-jährig. Ich bin jetzt schon ein bisschen älterer Mann. Das könnt ihr euch vorstellen, wie manchmal ich durch die Bibel durchgekommen bin. Warum? Es ist so schön, die Stimme Gottes zu hören. Und der sagt, jetzt muss ich wieder die Bibel lesen. Man sagt, hast du überhaupt vom Gläubigsein noch gar nichts begriffen. Man muss nicht die Bibel lesen, man darf die Bibel lesen. Das ist ein Bedürfnis, dass Gott, der heilige Gott, mit mir redet. Wir können manchmal tränen, was Gott mir sagt. So berührt bin ich, dass Gott mit mir, kleinen Armin Murhofer, auf dieser Erde redet. Dass er mich anspricht. Viele sagen mir Gott schon Sachen, die habe ich schon gewusst. Das ist bei uns in der E-Topf genau gleich. Christinnen sagt mir manchmal Sachen, die habe ich schon gewusst. Dann sagt sie Essen. Ja, ich kann euch gar nicht sagen, wie manchmal sie das schon gesagt hat. Aber ich sage ihr nicht, hört doch auf, das zu sagen. Ab und zu ist das wieder nötig. Und genauso, wenn Gott mir Sachen sagt, die ich schon weiss, ist das doch das nicht wichtig. Wisst ihr, der Entscheidende ist, dass es er sagt. Und das verteuft mein Wissen über Gott, wenn man Sachen wiederholt, wenn man Sachen immer wieder neu sagt. Und die Liebe zu Gott zeigt sich auch in meinem Leben dort drin, dass ich Zeit nehme zum Beten. Dass ich mit ihm rede. Dass ich ihm sage, was mich bewegt. Dass ich all das, was mich beschäftigt, dass ich das vor Gott ausbreite. Stell dir mal vor, ich als Gegenüber in der Ewigkeit, der sich interessiert für einen armen Murhofer hier auf dieser Erde. Und ich kann ihm all das sagen, was mich berührt, all das sagen, was mich bewegt. Und er gibt mir aus der Ewigkeit die bestmögliche Antwort, die es überhaupt gibt auf das, was mich berührt. Warum? Weil er allmächtig ist. Menschen sind nicht allmächtig, Gott ist allmächtig. Und er gibt mir die bestmögliche Antwort. Eigentlich wunderschön. Also ich höre auf seine Stimme, ich rede mit ihm und das nennt man Dialog. Gemeinschaft besteht in einem Dialog. Dass wir miteinander reden, dass wir miteinander eine Verbindung haben. Ich kann manchmal nicht verstehen, dass die Leute sagen, ja Gott gern. Und dann frage ich, tust du jeden Tag beten? Und nachher sagen sie, ja, ich weiß schon, sie sollte, aber ja, einfach ein bisschen mühsam. Ja, ich kann das nicht fassen. Liebe zu Gott ist nicht etwas Mühsames. Liebe zu Gott ist etwas, was mich innerlich berührt, was mich innerlich beschäftigt. Ich muss auch manchmal ein bisschen früher aufstehen durch das, dass ich eben Zeit habe, mit Gott zu reden und es auch Zeit hat, mit mir zu reden. Und je älter ich bin, je mehr muss ich sagen, das ist die schönste Zeit im Tag, wenn ich auf den Knien vor Gott bin und mit ihm reden kann. Manchmal sage ich dem Herr Jesus so, sage, am liebsten möchte ich gar nicht aufstehen von den Knien. Es ist so schön in der Gegenwart. Es ist so schön zu wissen, du bist da. Wisst ihr, uns umgibt eigentlich eine unsichtbare Welt. Darum müsst ihr ja beim Betten nicht brüllen, habt ihr auch schon gemerkt, oder? Der brüllt ja nicht, als es Gott auf der anderen Seite gehört. Sondern Gott ist allgegenwärtig. Wenn ich bete, ist auf der anderen Seite geht Jesus. Dann können wir die Hand recken. Eigentlich wunderbar. Wenn wir beten, sind wir vor dem Thron Gottes. Wenn wir beten, sind wir in der Gegenwart Gottes. Eigentlich wunderschön. Und darum sollte man die Augen zutun. Damit man es klar kann sehen, da vor mir ist jetzt Gott. Mit ihm rede ich. Und er hat mich lieb. Und ich auch ihn lieb. Und die Liebe zeigt sich weiter darin, dass ich mich hüte davor, Gott zu beleidigen. Einfach schlicht und einfach, weil ich ihn gerne habe. Ich sage zur Sünde in meinem Leben ein Nein. Die meinen immer, nicht zündigen, das sind eine enorm mühsame Angelegenheit. Da muss man den ganzen Tag aufpassen, dass man nichts Blödes macht. Und am Abend muss man sagen, dass doch etwas Blödes passiert. Nein, wir tun aus Liebe zu Gott, sagen wir Nein zur Sünde. Aus Liebe zu Gott tun wir nicht unseren Ehepartner anbecken. Aus Liebe zu Gott tun wir nicht streiten miteinander. Aus Liebe zu Gott tun wir nicht negativ reden über andere. Einfach aus Liebe zu Gott. Das ist ganz einfach. Ich habe gemerkt, dass die ganze Zeit wie Angst haben, jetzt beginne ich eine Sünde, jetzt muss ich aufpassen, und jetzt hat es mich wieder verjagt und so weiter. Die ganze Zeit reden sie von sich, statt von ihm. Wir lieben Gott. Und darum sagen wir Nein zur Sünde. Und noch etwas, und wenn wir gesündigt haben, spüren wir das sofort durch den Heiligen Geist und können sagen, hey Jesus, es tut mir leid. Es tut mir leid, was ich jetzt gerade gemacht habe. Bitte vergib du mir jetzt die Sünde und reinige mich wieder mit seinem heiligen Blut. Eigentlich wunderbar, dass wir Gott dürfen lieben haben. Und aus dieser Liebe heraus wächst in uns eine Sehnsucht, das zu tun, was Gott von uns erwartet. Dass wir in unserem Leben das tun, wozu er uns eigentlich das Leben geschenkt hat. Und jetzt kann ich euch sagen, was Gott von uns erwartet. Das ist schon gebig, dass ich das einfach euch so sagen kann. Das soll ich eure Nächsten lieb haben. Das ist doch gebig, dass ich das euch so sagen kann. Also in mir innen erwacht Motivation, das zu tun, was Gott von mir erwartet. Und der in mir wohnende Christus befähigt mich, das zu tun, was Gott von mir erwartet. Und das, was Gott von mir erwartet, ist, dass wir unseren Nächsten lieb haben. Für Kinder, Teenager und Jugendliche heisst das, die Eltern lieb haben. Das sind die Nächsten, das habt ihr auch schon gemerkt. Die sind enorm nach, manchmal. Man staunt manchmal, wie nach das die sind. Und dass man sagt, Herr Jesus, ich will lernen, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit denen, die du in mein Leben gestellt hast, mit Liebe umgehen. Dass ich einen freundlichen Ton habe, dass ich nett bin, dass ich zuvorkommend bin, dass ich ihnen wertschätzende Worte sage. Es tut mir manchmal schon weh, wie der Junge mit den Eltern umgehen. Und es heisst doch hier, dass man den Nächsten lieb haben soll. Dass man ihm zeigen soll, in meinen Augen bist du wertvoll. Ich achte dich. Ich schätze dich. Das ist Liebe. Und weiter soll man unseren Ehepartner lieb haben. Das ist kein Problem, das wir ja selber herauslesen dürfen. Und ich muss nur sagen, man gestaunt, was man herausgelesen hat. Und jetzt unser Nächster, das ist der Ehepartner. Man soll den lieb haben. Lieb haben heisst, wir gehen ermutigend und anerkennend mit ihm um. Wir zeigen ihm, los, in meinen Augen bist du einfach enorm jemand Wertvolles. Und ich habe dich enorm gern. Und tu doch einander ab und zu wertschätzende Worte sagen. Und sage nicht, wie wir Berner das machen, solange dass ich nichts sage, ist alles recht. Das ist nicht so gut. Bitte tu doch einander freundliche Worte sagen. Anerkennende Worte sagen, dem anderen zeigen, dass ihr gern bei ihm seid, ist ganz wichtig. Und etwas noch, wir müssen uns von Jesus helfen, dass wir den anderen immer wieder neu annehmen als gute Gabe von Gott. Gott hat wollen, dass wir mit diesem Ehepartner zusammen durchs Leben gehen. Gott hat das wollen. Er hat uns im Auge gehabt, das ist Verteidigung enorm gesungen, wenn wir geheiratet haben. Dass wir vorankommen im Glauben. Und dass wir immer wieder sagen, Herr Jesus, ich habe genau die richtige Person in meinem Leben. Und ich habe dir lieb. Vielen Dank, dass du mir die ins Leben hineingestellt hast. Und dass wir immer wieder dankend einander annehmen. Immer wieder ein Ja haben zueinander. Und es kann ja sein, und das ist jeder Ehe so, dass man ab und zu einander putzt. Dass man einander wehtut. Und dann vergibt man einander wieder. Und tut einander wieder einen Kuss geben. Am Arm und sagt, komm, das vergeben wir einander. Wir machen einen Strich drunter und es tut mir leid, dass ich mich so vorhin verhalten habe. Bitte kannst du mir das vergeben. Ich möchte euch mal fragen, liebe Ehepaar, ist zwischen euch alles vergeben? Oder ist es so, dass ihr immer wieder auf das Gleiche zu reden kommt und sagt, dann hast du mich doch verletzt und jetzt machst du es schon wieder. Haben wir einander wirklich vergeben? Und die Liebe zum Ehepartner zeigt sich auch dort drin, dass wir jeden Tag Zeit haben, zusammen zu beten. Es gibt für mich nichts Schöneres in meinem Ehealltag, als wenn Christinnen und ich uns Zeit nehmen und dann füreinander beten. Christinnen beten für mich und ich bete für Christinnen. Das ist Liebe. Es gibt nichts Größeres, was ich für Christinnen tun kann, als dass ich mir Zeit nehmen, für sie zu beten. Und dass sie Zeit nimmt, für mich zu beten. Liebe Ehepaar, betet ihr zusammen? Das sollte ich sagen, selbstverständlich, Armin. Das ist doch ganz klar. Wir nehmen uns jeden Tag Zeit, zum zusammen beten. Das ist Liebe. Dort drin zeigt sich Liebe. Und Christus in uns befähigt uns zu dieser Liebe. Er ist der, der uns Kraft schenkt dazu. Und weiter sollen wir Eltern unsere Kinder lieb haben. Das ist nicht schwer, wenn Kinder geboren werden. Ich auch so. Als ich den Matthias, unseren Ältesten, in den Armen hatte und nachher habe ich gehört, man soll Kinder lieb haben, habe ich gedacht, Also so etwas Cooles. Da ist man überschwemmt von Liebe. Das kann man gar nicht in Wort fassen. Aber wisst ihr, die Kinder werden älter. Und da ist man manchmal nicht überschwemmt von Liebe. Ja, das kann ich euch sagen. Und dass wir ganz fest sagen, Herr Jesus, und ich will meine Kinder lieb haben. Du hast die Kinder in unser Leben hineingestellt. Wir wollen die annehmen. Und wisst ihr, wenn man Kinder lieb hat, dann nimmt man die Kinder als gute Gabe Gottes an. Gott hat sie uns ins Leben gestellt. Und wir haben eine Sehnsucht, dass die Kinder lernen folgen. Nicht damit es wir Eltern am Schluss nur noch lesen und die Kinder machen alles. Nein, das ist nicht das gemeint. Sondern, dass die Kinder später Gott lernen folgen. Der ganze Weg mit Gott ist eigentlich ein Gehorsamsweg. Und wenn unsere Kinder so lernen folgen, damit sie später Gott können gehorsam sein. Das ist unser Ziel. Und dann führen wir unsere Kinder in die Selbstständigkeit hinein. Aber eine Sehnsucht haben wir uns, dass unsere Kinder sich bekehren und eine Wiedergeburt erleben und später treu eine Gemeinde besuchen. Dass sie helfen, das Reich Gottes bauen. Tut mir manchmal schon weh, wenn man statistisch sieht, dass von 10 Kindern aus gläubigen Elternhäusern nur 4 später treu den Glaubensweg gehen und 6 am ganzen Glauben den Rücken zukehren. Das tut einem weh. Das tut mir manchmal als Pädagoge enorm weh. Und sagen, was machen wir falsch? Wir wollen die Kinder zu Jesus heranlieben. Wir wollen die Kinder in die Ewigkeit hineinlieben. Und wollen ihnen den Zugang ermöglichen zur Gemeinde. Die Gemeinde ist nämlich gar nicht so etwas Einfaches. Da müsst ihr euch mal vorstellen, junge Leute, die gewohnt sind, dass es mit der Schule geht, du kannst Fragen stellen, Antworten geben und plötzlich kann einer davon nicht mehr hören reden. Das muss man schon mal verstehen. Also, man sollte dann predigen. Also, und dann muss man dem so lange zulassen und so weiter. Das ist gar nicht einfach. Den Weg in eine Gemeinde können zwingen, helfe deinen jungen Leuten. Und dann gibt es ja noch viele Spannungen in der Gemeinde. Das ist auch normal. Und dass man die lernt tragen und dass man das Kind begleiten kann und ihm helfen kann. Also Kinder mit Liebe zu Jesus heranlieben. Und unser Nächster, wo Gott in unser Leben hineingestellt hat, sind die anderen Gläubigen in der Gemeinde. Achtet doch mal, es steht in der Heiligen Schrift, dass wir in der Gemeinde Brüder und Schwestern sind im Glauben. Es steht nicht, wir sind Freunde. Wir sind Brüder und Schwestern. Von denen hatte ich 6 irische. Ja, gestaunet, ja, das Geschwister dich auskönnen. Und genauso ist das in der Gemeinde auch. Wir sind Geschwister voneinander. Und jetzt sollen wir lernen, die Schwestern und die Brüder, die Gott in mein Leben hineingestellt hat, lieb haben. Mit Liebe begegnen. Und nicht sagen, ist das ein komischer Mann? Ist das eine komische Frau? Nein, das ist nicht komisch. Brüder sind immer ein bisschen komisch. Also, dass man einfach sagt, und ich nehme die an und ich bejahe sie als Brüder und Schwester und noch etwas. Liebe zu den anderen Gläubigen zeigt sich darin, dass ich mir Zeit nehme, für sie zu beten. Ich habe eine Liste von der Gemeinde Aarau, eine Liste von der Gemeinde Trittigasse und jeden Tag tue ich für alle zusammen beten. Das ist Liebe. Das Wichtigste, was ich kann, ist für andere Gläubige beten. Und es sind viele da, die hier hocken und jeden zweiten Tag für sie beten. Ich komme immer hier zu Frediken vorbei, jeden zweiten Tag, und für etliche von euch jeden zweiten Tag beten. Das ist der grösste Liebensdienst, den ich tun kann. Natürlich auch für Stefan und Andrea, die hier den Dienst tun. Das ist ja selbstverständlich, dass sie für sie beten. Das ist ganz entscheidend. Und ich möchte euch mal fragen, betet ihr für andere Gläubige hier in dieser Gemeinde? Tut ihr den wichtigsten Liebesdienst am anderen? Dass man ihn trägt vor Gott. Und dass wir auch Anteil nehmen an den Anliegen, die andere haben. Da haben wir enorme Anliegen, wie in der Familie oder Krankheit oder irgendetwas. Und dass wir das vor Gott tragen. Und sagen, Herr Jesus, du siehst die Situation. Ich danke dir, dass du in dieser Situation eingreifen kannst. Und vor allem zeigt sich Liebe auch da drin, dass wir einander dienen, mit den Gaben, die wir haben. Währenddem, dass wir jetzt hier zusammen sind, dienen sie dem, dass sie in Kinderhütte sind, im Kids-Treff sind, denen möchte ich herzlich danken. Mit ihren Gaben dienen. Teil helfen in der Jungschar, Teil im Teenie-Club, Teil in der Jugendgruppe, Teil in der Seniorenarbeit, Teil in der praktischen Dienst und Teil im musikalischen Bereich. Vielen Dank, dass ihr das so schön gemacht habt heute Morgen und dann noch schön werdet machen. Ja, vielen herzlichen Dank. Das braucht auch, man muss üben und das gehört ja alles dazu. Vielen, vielen Dank. Mit diesen Gaben einander dienen, die Gott uns gibt. Das ist Liebe. Opferbereitschaft. Und dann müssen ja die Räume noch geputzt werden. Und ja, ich denke manchmal, wie viel Liebesdienst geschieht in dieser Gemeinde im Hintergrund. Und ich möchte euch herzlich, herzlich danken. Liebe zum Nächsten geht noch ein bisschen weiter. Wir haben auch Menschen lieb, die nicht bekehrt und wiedergeboren sind, die noch verloren sind. Vielleicht ist das ein Ehepartner, der noch nicht bekehrt ist. Vielleicht ist ein Kind von uns noch nicht gläubig. Vielleicht ist ein Nachbar, den wir so gut mögen, oder ein Nachbar oder ein Arbeitskollege, und wir einfach so gute Beziehung haben zu ihm, ist noch nicht gläubig. Und wir haben ihn lieb. Und jetzt haben wir eine Sehnsucht, dass sich diese Person bekehrt und eine Wiedergeburt erlebt. Dass sie zu Jesus findet. Ich habe das erlebt in meinem Leben, wie Menschen gerungen haben um verlorene andere Menschen. Ich denke an eine Frau in Langenthal. Die durfte zum Glauben kommen. Wie? Die hat mit dem Glauben gar nichts am Hut gehabt. Ist mal in Evangelisation eingeladen worden. Hat Jesus gefunden. Aber ihr Mann war nicht gläubig. Ihre Kinder waren nicht gläubig. Dann hat die angefangen ringen und beten für ihre Familie. Und ab und zu hat die auf eine Mahlzeit verzichtet. Man sagt dem Fasten. Und hat nichts anderes gemacht, als während der ganzen Mahlzeit, die sie sonst gegessen hat, gerungen vor Gott und gesagt, hey Jesus, schenk mir meinen Mann. Schenk mir meine Kinder. Und die sind ja schon erwachsen gewesen, ausgeflogen. Und sie sind alle zum Glauben gekommen. Alle. Ich habe so manchmal gesehen, Leuchten in den Reihen, wenn ich gepredigt habe. Und gesagt, Gott hat mir alle geschenkt, die ich um sie gerungen habe. Ich hatte Sehnsucht, ich hatte Liebe zu verlorenen Menschen. Und ich habe eine Sehnsucht in meinem Herz gespürt, dass sich die bekehren. Und haben wir auch so solche Leute, die wir ab und zu wegnehmen tun, fast. Einfach für sie ringen im Gebet. Wo wir ihnen zeigen, du, ich habe dich gern, ich mache dich gut, du bedeutest mir etwas. Und dass man nachher die Person einladet, mal in einen Gottesdienst, vielleicht in einen evangelistischen Gottesdienst oder in eine Evangelisation. Und ich kann euch sagen, Gott wird euch auf einen Menschen schenken, der sich durch euer Leben bekehren. Wir bieten bei uns in der Gemeinde einen Glaubensgrundkurs an, den darf ich noch immer durchführen. Und da sehe ich viel, wie Leute kommen und einen Nachbarn oder einen Freund oder einen Arbeitskollegen mitnehmen und nachher sechs Abend hocken sie neben dem. Und nach dem fünften Abend kommen die Bekehrungen. Ich habe so viele Freudentränen schon gesehen in meinem Leben. Wie Menschen Jesus gefunden haben, oder ich habe vor allem auf Freudentränen gesehen bei denen, die sich bekehrt haben. Ich sehe noch heute die Frau, die sich vorletzt bekehrt hat. Angela heisst sie. Die hat sich zuerst gar nicht recht können bekehren, die hat nur gehört vor Freude. Und hat gesagt, ich habe Nachbarn gehabt, die hat mich mitgenommen. Ich habe Gott nie genug danken für die Nachbarn. Und jetzt darf ich Jesus finden. Und jetzt darf ich ein Gotteskind sein. So wunderbar, dass wir eine Liebe haben zu den verlorenen Menschen. Dass sie uns etwas angeben. Dass wir nicht nur uns immer wieder um uns selber drehen, sondern dass wir eine Sehnsucht haben. Und Gott wird es uns schenken, dass wir miterleben, dass vielleicht der Ehepartner, unsere Kinder, Freunde und Freundin auf einmal entscheiden für Herrn Jesus. Aber jetzt muss ich noch etwas sagen. Dass wir immer wieder die Liebe weiterschenken können. Von denen, die ich jetzt hier so geredet habe, brauchen wir die Hilfe vom innenwohnenden Christus. Jesus muss uns helfen. Er ist der, der uns immer wieder Liebe schenkt. Wisst ihr, wenn wir uns bemühen um verlorene Menschen, wie manche Absagen bekommt man? Wie manchmal wird dem über den Mund gefahren und sagt, jetzt lutscht mir schon wieder an, ah, ist mir mühsam mit dir. Und ich behalte die Liebe. Und ich ringe weiter um diesen Menschen. Ich muss sagen, wie Jesus unser Leben kann leben, dann werden wir ein Segenskanal für enorm viele Menschen. Wenn Jesus in meinem Leben der bestimmend kann sein, wenn wir sagen, hey Jesus, ich unterstelle mein Leben dir, ich bin dir gehorsam, werden enorm viele Menschen durch mein Leben gesegnet. Warum? Ich schenke göttliche Liebe weiter. Das ist eigentlich das Größte, was wir können. Zusammenfassend haben wir gesehen in dieser Botschaft. Jesus kommt in mein Leben Wenn ich ihm die Sünde bringe und ihn bewusst in mein Leben aufnehme, kommt er durch den Heiligen Geist in mein Leben. Und er schenkt mir die Vergebung und Befreiung von der bindigen Sünde. Er schenkt mir die Stellung der Gotteskindschaft, ein neues, ewiges Leben. Er schenkt mir das himmlische Bürgerrecht. Er schenkt mir seine Gerechtigkeit. Er schenkt mir, dass ich ein Glied werden darf von der Gemeinde Jesu. Und jetzt ist er der, der mein Leben möchte leben. Und wenn er mein Leben lebt, möchte er in mir zuerst sein Gott mit Liebe begegnen. Dass ich Zeit habe zum Bibellesen, Zeit habe zum Gebet, dass ich ein Nein habe zur Sünde, weil ich Gott nicht beleidigen will. Dass ich ganz bewusst sage, Herr Jesus, ja, dich über alles lieb. Du bist an erster Stelle in meinem Leben. Und wenn wir die Liebe haben zu Jesus, kommt in uns die Sehnsucht, dass wir das machen, was die Bibel lehrt. Und das heisst, unseren Nächsten lieb haben. Gott hat Menschen in unser Leben hineingestellt, einfach, wo wir nur sagen können, danke vielmals. Für die Jungen, die Eltern, Geschwister. Und dass wir denen mit Liebe und Rücksichtnahme begegnen. Für uns die Verheirateten, der Ehepartner, der ist auch in unser Leben ihnen geschenkt worden. Und dass wir immer wieder neu mit Liebe ihm begegnen. Ihm anerkennende Worte geben, Wertschätzung und anderen vergeben. Ihn immer wieder neu annehmen. Dass wir den Kindern mit Liebe begegnen. Und vor allem sie zu Jesus Herr lieben und in die Gemeinde ihnen lieben. Dass sie Jesus nachfolgen und mal etwas bewegen können, mithelfen im Reich Gottes, dass etwas gebaut werden kann. Und entscheidend ist, dass wir auch mithelfen in der Gemeinde, dass wir die anderen Gläubigen lieb haben, in dem, dass wir sie tragen im Gebet. Und wenn sie Nöte haben, dass wir die vor Gott bringen. Und dass wir mit unseren Gaben den anderen mitdienen. Und schließlich, dass wir auch die verlorenen Menschen im Auge haben. Und eine Sehnsucht haben, dass wir andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen, zu ihm führen. Und wir werden plötzlich erleben, wie unser Ehepartner sich bekehrt, wie Kinder sich bekehren, ein Freund, eine Freundin. Alles, weil Gott durch uns seine Liebe weiterschenken kann. Es ist meine Sehnsucht, meine Bitte, dass wir das verstehen. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt, nicht schläft, lebt in mir. Und wie Christus in mir lebt, werden wir ein Segenskanal für viele Menschen, auch hier für die Gemeinde. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir viel, viel mal für dein wunderbare Wort. Aber noch viel mehr danke ich dir, dass du, der ewig heilige Gott, die so weit abgeneigt hast, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist. Und dass, wenn wir die Errettung annehmen, dass du durch den Heiligen Geist dich so weit abneigst und in uns Wohnung nimmst. Das haben wir überhaupt nicht verdient, dass unser Leib ein Tempo von dir Gegenwart kann sein. Da können wir doch nur staunen und dich anbeten. Und du hast jetzt eine Sehnsucht, dass du unser Leben leben könntest. Und dass wir, weil du unser Leben lebst, dass wir dich, den ewig heiligen Gott, über alles lieb haben. Dass wir Zeit nehmen, zu beten, Zeit nehmen, auf dein Wort zu hören. Ein Nein haben zur Sünde in unserem Leben, weil wir diesen ewig heiligen Gott nicht verletzen wollen. Und ich danke dir, dass du in uns die Sehnsucht weckst, dass wir unserem Nächsten mit Liebe begegnen können. Hilf den Jungen und den Teenagern, dass sie den Eltern und den Geschwistern mit Liebe begegnen können. Hilf uns als Verheiratete, dass wir unserem Ehepartner, Partner, den du in unser Leben hineingestellt hast, dass wir ihm Liebe schenken können. Und vor allem einander vergeben können, immer wieder einander annehmen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du unseren Kindern uns anvertraut hast. Schenk, dass wir sie in dein Reich hineinlieben können. Dass wir sie zu dir heranlieben können. Sie mal einen Weg mit dir gehen. Bitte hilf uns. Und du hast uns auch hier in die Gemeinde hineingestellt. Schenk, dass wir noch für die anderen die in dieser Gemeinde sind, beten, dass wir sie tragen vor dir im Gebet, dass wir die Anliegen, die die Einzelnen bewegen, vor dir im Gebet bewegen. Ich bitte dich, dass wir mit unseren Gaben hier mitdienen. Du hast uns ja in diese Gemeinde hineingestellt. Und schenk, dass wir eine Sehnsucht haben, verlorene Menschen zu dir herzulieben. Bitte schenk, dass uns vielleicht ein Kind, das noch nicht gläubig ist, dass sich doch bekehrt. Vielleicht ein Mitarbeiter, eine Freundin oder ein Freund, dass sie sich doch dir zuwenden könnte. Bitte, Jesus, mach aus uns einen Segenskanal von dir Herrlichkeit.